Es ist vollbracht, Leute. Tausende Wissenschaftler haben sich Tag und Nacht die Köpfe zerbrochen und doch nichts auf die Kette gebracht. Erst ein lange unterschätzter rothaariger Sympathiebolzen musste ums Eck kommen, um schließlich die Welt zu retten. Ihm zu Ehren werden wir heute den Selbstversuch wagen und uns Desinfektionsmittel spritzen, bis der Arzt kommt. Nützt zwar nichts gegen den Virus, aber wir haben bestimmt mächtig Spaß dabei. All das gleich nach dieser wunderschönen Kuschelmusik.
Wer spricht mit Akzent, wer stottert und ätzt, wer setzt offiziell Fake News in die Welt? Wer sagt in der Bus, wer scheißt auf Tabus, wer sagt unumwunden euch all seine Sünden? Beinstuhl, der Beinstuhl, Beinstuhl, der Beinstuhl. Der beste Metal-Podcast der Welt!
Hey ho, hey ho, was sind wir alle froh? Ich sitz in meinem Bunker mit dem Finger in meinem Po. Na ihr Desinfektionsmittel-Chunkies, wie ist denn der aktuelle Stand eures erbärmlichen Lebens? Hab diese Woche ein paar Tipps des Fremdge-Podcasts ausprobiert und muss sagen, die Nummer mit den Zeugen Jehovas hat mit Abstand den größten Ertrag gebracht. Bin gerade dabei, ein schlüssiges Konzept für meine eigene Religion zu erstellen. Denke, dass ich in spätestens 3 Wochen einen handfesten Beweis für meine Heiligkeit präsentieren kann und würde im ersten Schritt an meinem Guru-Image arbeiten. Danach folgt der Harem-Ausbau, Sündenablass und diverse weitere Lebensverschönerungsmaßnahmen. Soll ja auch Spaß machen, das Ganze. Bis dahin lasse ich mich gerne von eurem Gesülze ablenken. Amen.
Mensch, Westi, du hast ja ganz schön viele Pläne hier. Wir sind hier gerade, Ost und ich, in den Prinzipalstudios angekommen. Ich fühle mich wie im Urlaub. Wie geht's dir?
Wir sind getrennt gefahren, muss man sagen. Ich bin gelaufen.
Du bist, mal wieder. Du bist gelaufen. Wann bist du losgelaufen? Ich glaube, vor acht Tagen.
Ich rechne fest damit, dass wir 2023 wieder in Wacken spielen, dass Wacken wieder weitergeht. Und deswegen bin ich vor 8 Tagen tatsächlich losgelaufen und bin heute hier angekommen. Bin aber diesmal rückwärts gelaufen. Einfach um mich selber, Sachen zu beweisen. Ja, ich glaube, dass ich sowieso der geilste Läufer der Welt bin. Viele Menschen außenrum, viele Experten bescheinigen mir das Tag und Nacht, dass ich eigentlich der geilste Läufer auf dieser Welt bin. Womit wir schon wieder beim Thema
werden. You're right, Donald.
Trumpy hat wieder zugeschlagen, Trumpy hat wieder zugetrumpt.
Er hat eigentlich das nahegelegt, was glaube ich irgendwie sehr viele dreijährige und vierjährige Kinder irgendwie schon lange sich gedacht haben, wenn Desinfektionsmittel bei den Händen hilft, warum nicht gleich?
Warum nicht in den Adern? Glaubst du, dass es viele drei- und vierjährige Kinder gibt, die sich Desinfektionsmittel spritzen?
Auf jeden Fall. Also wenn ich irgendwie von was irgendwie Dinge erzählen kann, berichten kann und auch wirklich Fachmann inzwischen bin, dann durch meine 17 Kinder von Kindern. Ich weiß, wie Kinder denken, wie Kinder nerven, was Kinder den ganzen Tag machen. Und sie sind, glaube ich, kurz davor, ihre Eltern selbst mit Desinfektionsmittel umzubringen.
Hast du eigentlich gemerkt, dass das so ein Selbstläufer geworden ist in den Kommentaren und überhaupt so in unserer Beichtstuhl-Community, dass die Nummer mit den 17 Kindern, das
absolut.
Macht gerade die Runde.
Absolut.
Ich glaube, du wirst einige Image. Angebote mehr kriegen.
Ja, deswegen erwähne ich es auch jetzt immer mehr. Das ist jetzt irgendwie so mein neues Steckenpferd, das ist mein neues Hobby. Es ist eine Berufung. Und warum nicht auch mal 17 irgendwie verdoppeln und dann habe ich halt 34 Kinder.
Was würdest du machen, wenn du wirklich 17 Kinder hättest?
Ich habe 17 Kinder.
Ich glaube, du würdest dir cool gegen. Sag mal, zurück zum Trump. Wollen wir das mal versuchen heute, uns wirklich das Infektionsmittel zu spritzen? Wir sind jetzt zusammen, wir sind jetzt 4 Tage lang wirklich weg
genau,
von der Außenwelt.
Wir sind 4 Tage weg. Wir haben auch eigentlich nichts zu tun hier. Wir haben uns umgehorcht, wo können wir irgendwie hingehen? Wir dürfen Deutschland nicht verlassen, ist ganz klar, die Grenzen sind noch zu. Da kommst du nicht raus. Wir haben irgendwie jetzt irgendwie die ganzen Zweitwohnungen oder unsere Ferienhäuser, die wir sonst noch besitzen, oder unsere Immobilien letztendlich in Amerika und so, da kommen wir nicht ran. Die sind alle letztendlich nicht in der Bundesrepublik. Und da ist uns hier dieses Studio eingefallen.
Genau.
Gerade auch überhaupt nicht genutzt. Und genau, für Vince und Jörg hier, die beiden Inhaber, war das überhaupt kein Ding, auch so ein bisschen so ein paar Euro noch nebenher
zu verdienen. Ich habe verzweifelt am Samstag angerufen und gesagt, Vince, was machst du gerade? Und wenn's, nee, du, ich mach gar nichts, mir ist gerade eh langweilig. Ich sag, du, wir möchten mal weg von zu Hause. Wir brauchen eine schlüssige, also ein bisschen so, wie wir es letzte Woche eigentlich vorgemacht haben. Eine schlüssige Ausrede für die Familie erfinden und dann direkt ab ins Studio. Wir tun so, als würden wir diese Woche mit einem neuen Album starten.
Genau.
Und wer weiß, ob es in Zukunft noch Alben geben wird.
Abgenommen, ja. Ich meine, wir haben ja gerade irgendwie das Corona-Album rausgebracht. Warum sollte man wieder was aufnehmen? Die haben es uns abgenommen und wir durften gehen. Jetzt dürfen wir hier irgendwie, glaube ich, 3-4 Tage Gartenarbeit machen. Und irgendwie ansonsten Renovierungsarbeiten auf dem Bauernhof.
Ich habe schon vor, einen Song zu schreiben.
Einen Song? Willst du echt musikalisch
stellen? Ja, ich habe Bock.
Mir ist es wichtig, also das Erste, was ich jetzt hier machen möchte, ist meine Schuhe ausziehen.
Oh. Ich habe sie gerade schon ausgezogen. Ich habe
eine unglaublich lange Autofahrt, davon werde ich auch gleich berichten. Und dann werde ich irgendwie noch einen Schluck Bier trinken. Warte mal. Oh, das tut so gut.
Oh. Bitte nicht. Wir haben Gott sei Dank genügend Abstand, deswegen ich werde es nicht liegen. Ich möchte einen, mein Lieblingsspruch mal kurz vorlesen. Den musst du jetzt zum dritten Mal schon ertragen, weil ich es, glaube ich, jeden, mit dem ich telefoniere, vorlese. Aber der Spruch des Tages
ist für mich, ich lache so versprochen, als hätte ich es mir jetzt.
Okay, also pass auf. Die Reden von Donald Trump wirken ernsthaft so, als wäre er die letzte Person bei Stille Post und die es dann laut sagen muss. Und das finde ich mega passend, weil tatsächlich, wir müssten das Spiel mal wieder spielen. Ich habe schon lange nicht mehr Stille Post gespielt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du, keine Ahnung, mal angenommen, wir können mal spinnen, was also wenn er am Schluss rausbringt, es ist gut, sich Desinfektionsmittel zu spritzen gegen Corona. Wie könnte dieser Satz angefangen haben?
Also, machen wir das erst, weil ich habe da noch eine Idee dazu.
Okay.
Wie können wir den Satz angefangen?
Es ist wichtig, sich die Hände zu waschen und zu desinfizieren, damit man kein Corona kriegt. Aber das wäre zu einfach, ne? Das wäre, glaube ich, innerhalb von 3-4 Schritten schon.
Beim Händewaschen darfst du nicht spritzen und dann. Nee, aber was wirklich passieren kann, wenn ich da dazwischen grätschen darf, ist, dass er hat, glaube ich, echt irgendwie kompetente Berater um sich, dass die dann sagen, um was es eigentlich geht, ja. Und was funktioniert und was man machen sollte. Und dann sagt der Berater, ja, irgendwie glatte Metallstellen, die musst du einfach desinfizieren, dann ist eigentlich der Coronavirus sofort weg. Und ich glaube, er schnappt dann, der hat ja auch keine große Aufmerksamkeitsspanne, dann schnappt er sich da irgendwas auf und auf diesen 10 Metern zu seinem Rednerpult, da wird es dann so komplett
zusammengewürfelt.
Genau.
Einfach zusammengewürfelt. Genau. So, also würdest du jedes einzelne Wort zerschneiden, genau, und in so einen Hut reinlegen, in seinem Kopf. Ja, in seinem Kopf ist so ein großer Hut mit den ganzen kleinen Zetteln. Ja, und dann packt sein Gehirn jedes Mal einen Zettel raus. Kann auch sein, dass das ich mal an eine falsche Stelle rutscht. Aber im Prinzip ergibt sich dann einen Satzzusammenhang, der halt einfach nicht stimmt. Also der halt komplett
verdreht ist. Das können wir für wirklich vorstellen.
Also, oder glaubst du, dass so ein Affe drin ist, der immer so reinlangt?
Es waren halt 10 Sätze letztendlich und bastel dann einen draus.
Wie heißen das eigentlich? Wie heißen diese Funkmaschinen, die es immer an Tankstellen gibt, weißt du, wo du eh nie irgendwie so ein Kuscheltier rausziehen
kannst.
Das geht ja. Geht genau. Geht rein physikalisch nicht. Entschuldigung. Aber er schafft es dann trotzdem, irgendwie diese Wörter rauszuziehen und dann kommt ein Satz raus wie: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man sich Desinfektionsmittel spritzt, man gegen den Virus gewappnet ist. Mittlerweile hat er ja einen ganz guten Trick, so dass er sagt, kurz danach, also nachdem sich irgendwie ganz Amerika oder die ganze Welt drüber lustig macht, dass er dann behauptet, nee, es war, hey, war nur ein Witz, war einfach nur ein Scherz. So ähnlich machen wir es ja auch, ne? Seit fast 88 Folgen, ist heute die 88. Folge?
Ja.
Scheiße, du weißt, was 88. Folge. Ja, hoffentlich, Alter, hoffentlich kriegt das hier Xavier Nadu nicht mit, dass wir hier die 88. Folge machen. Alter Fall.
Guter Punkt.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz gut. Und was ich heute gelesen habe im Spiegel, auch ein großartiger Artikel, kurz aber großartig. Und zwar hat die New York Times durch irgendeinen Whistleblower rausbekommen, dass Donald Trump anscheinend nach dem Aufstehen erstmal bis 12 Uhr Fernsehen guckt. Wirklich unfassbare Story. Bis 12 Uhr Fernsehen guckt. Sehr gerne Berichte über seine Präsidentschaft, also die ihn bewerten, Reporter, die ihn bewerten. Unter anderem Fox News ist zum Beispiel auch so ein Sender, der ihm sehr wohlgesonnen ist. Aber anscheinend
hängt er da nicht sogar mit drin bei Fox News?
Kann sein. Selbst da irgendwie fängt es an zu bröckeln. Die Bereitschaft, ihn zu unterstützen.
Dass sein eigener Sender sagt,
Und dann
wir können nicht alles abfeiern.
So, dann nimmt er sich diese Informationen, die er da im Frühstücksfernsehen irgendwie gesammelt hat, geht damit ins Büro und fängt an zu tweeten. So, und dann kommt zu einer Politik raus. Das ist unglaublich. Aber dann bringt er in Donald Trump-Manier tatsächlich, wenn er mit diesen Vorwürfen konfrontiert wird, bringt er folgenden Satz. Die Leute, die mich kennen und die Geschichte unseres Landes kennen, sagen, dass ich der am härtesten arbeitende Präsident der Geschichte bin. Das weiß ich nicht. Sehr bescheiden, das weiß ich nicht. Aber ich arbeite hart und habe in den ersten 3,5 Jahren wahrscheinlich mehr erreicht als jeder andere Präsident der Geschichte. Genau, der hat fast eine Mauer gebaut. Er hat fast, nee, das hat er glaube ich sogar ganz geschafft, das Gesundheitssystem komplett zu ruinieren und ihnen die Menschen die Krankenversicherung wieder zu streichen. Ja. Was sich jetzt in dieser Corona-Krise einmal mega gut auszahlt. Wirklich.
Das ist ganz, ganz schrecklich, ne? Weil wirklich die Armen, viele, also in Armenviertel und so, die sterben ja. Also es ist wirklich wieder so Zweiklassengesellschaft, die sich da widerspiegelt.
Genau, und um einmal kurz ernst zu werden, ich glaube tatsächlich, das habe ich aber vorhin auch schon mal gesagt, ich glaube tatsächlich, dass man sich eigentlich fast wünschen müsste, dass er einfach wiedergewählt wird. Und zwar einfach aus dem einfachen Grund, ich glaube nicht, dass Donald Trump verlieren kann. Er würde niemals freiwillig, glaube ich, seinen Stuhl räumen. Und irgendwie so eine Niederlage. Er hätte niemals die Größe, eine Niederlage einzugestehen. Er würde jeden auf dieser Welt verantwortlich machen, nur nicht sich selbst. Und deshalb befürchte ich leider, dass er zu allem fähig wäre. Wirklich zu allem. Das meine ich ganz im Ernst. Zu allem fähig wäre, einfach nur um wiedergewählt zu werden. Das heißt, wir wissen, was normalerweise ankommt, um die Menschen zu beruhigen, beziehungsweise um sich als starke Führer darzustellen, was die Amerikaner anscheinend brauchen. Und da fällt mir leider als allererstes gleich der Krieg ein. Und wer weiß, ob nicht die Chinesen daran glauben müssen, weil sie ja den Coronavirus gezüchtet haben, zumindest in Trumps Augen. Und
das ist natürlich inzwischen ein wirklich sehr gefährlicher Gegner.
Bitte?
Ist ein sehr gefährlicher Gegner.
Das heißt, du. Ich bin
großes mir sicher, Land.
Bin mir auch nicht sicher, ob er Sieger hervorgehen würde aus dieser Schlacht. Und deswegen mache ich mir tatsächlich so ein bisschen Sorgen und denke mir, ey, vielleicht wäre es eigentlich, lass dieses Kind mal die nächsten 4 Jahre noch ein bisschen spielen, ja? Wir haben gute Unterhaltung, wir können weiterhin Podcasts machen, wir kriegen gute Memes irgendwie zugeschickt und können da irgendwie unser täglich Brot draus rausziehen. Und er ist beruhigt und findet sich irgendwie den Geisten so. Und vielleicht, ja, wie gesagt, fährt mal im falschen Moment ein Bus vorbei, da wo er nicht vorbeifahren hätte sollen.
Ja, also kann ich jetzt nicht so hinnehmen. Ne? Also nur weil man Angst hat, dass er irgendwas Schlimmes eher machen könnte, ihn dann gleich wieder wählen. Das ist wieder so, diese Diskussion, die es vor einem halben Jahr gab.
Die können
bloß nichts Blödes sagen, sonst wählen die Leute wieder AfD.
Ja, genau. Nee, du, gebe ich dir recht, aber wir können uns mal der 27. April, glaube ich. Wir können uns heute mal notieren, meinen Standpunkt und deinen Standpunkt, und dann sprechen wir uns einfach im Oktober wieder und gucken, wie da gerade irgendwie so die Stimmung ist. Ist Trump irgendwie kurz davor, abgewählt zu werden oder wiedergewählt zu werden? Wird sehr spannend sein.
Es wird spannend sein. Ich meine, die Krise ist gegen ihn, also ganz klar, beziehungsweise die Toten sind gegen ihn. Das ist das eine. Aber es kann ja gerade überhaupt kein richtiger Wahlkampf stattfinden. Das ist das andere. Und es gibt auch nicht so die richtig interessanten Gegner, die jetzt irgendwie so einen so richtig ins Auge springen.
Nein, es gibt schon jemanden, so einen 78-jährigen Joe Biden, ja, der bestimmt auch die Welt aus den Ankern reisen wird in seinem Alter. Und das ist tatsächlich der einzige ernstzunehmende Gegner. Es wird auch schwer für die Demokraten. Aber vielleicht kommt, keine Ahnung, vielleicht kommt irgendwie Superman, Batman, wer auch immer ums Eck. Und befreit Amerika.
Aber es wäre sehr kurzfristig, wäre sehr spontan.
Wäre sehr spontan von Batman, aber du kennst Batman. Du weißt immer, wenn man nicht mit Batman rechnet, kommt Batman.
Batman, genau, die Fledermaus. Und da muss man auch sagen,
glaubst du, das Image von Batman leidet gerade? Hatten wir die Frage schon?
Ich glaube, wir hatten sie schon. Und ich finde, wir hatten sie zumindest irgendwie schon mal bei unserem Zoom-Stammtisch oder so. Und ich finde es auch eine mega... mega geile Frage. Also da kann man sich wirklich lang irgendwie drüber den Kopf zerbrechen. Hast du eigentlich mitbekommen, dass du hast es ja damals ganz toll Sendung, die letztendlich die Herkunft dieses Virus geschildert
Harald,
hat.
Harald Lesch.
Lesch. Der vom Gürteltier ausgehend. Und hast
Herr Drosten hat ihn leider korrigiert. Er geht von Hunden,
korrigieren ist jetzt zu früh, glaube ich, gesagt. Ne?
Also er ordnet zumindest den Virus nicht nach Wuhan auf diesen Tiermarkt ein. Das macht er nicht. Es geht anscheinend in China allgemein, wird für diese Hunderasse.
Genau, das ist dann fürs Fell.
Sehr viel Geld für dieses Fell gezahlt, genau. Und da ordnet er jetzt irgendwie so den Virus hin. Und wenn er sehr viel Geld hätte, sagt er, dann würde er da sehr viel Zeit und menschliches Know-how investieren, um das zu beweisen.
Hat er leider nicht. Ich dachte, viele Hunde kaufen und dann viele Fälle.
Und sich einen schönen Pelz machen lassen.
Also wenn ich auch viel Geld hätte, würde ich mir auch so, weil es so spannend ist. Es ist so ein gefährlicher Pelz. Er ist nicht nur schön, er ist auch so gefährlich. So ein
Corona-Pelz.
Genau, wenn du so einen Corona-Pelz trägst, das ist irgendwie so ein Ausdruck von Macht. Da verstehe ich dich, Herr Drosten, wenn ich dich einfach mal kurz duzen darf.
Genau, du Drosten. Hat er einen Vornamen? Hat Drosten einen Vornamen?
Nein. Drosten braucht keinen Vornamen. Das ist wie bei den Lehrern. Also, als ich in der ersten Klasse war, hat er ja auch gesagt.
Sollte man sich ja
auch. Du, Frau Google. Kannst du dich noch an den Namen deiner ersten Lehrerin erinnern?
Meine ersten Lehrerin? Nein, das war in Polen. Keine Ahnung, Alter. Weißt du das?
Frau Google.
Hat die wirklich Google geheißen?
Frau Google.
Nein, nicht dein Ernst. Ja. Ist das geil. Frau Google. Aber glaubst du, dass man sich zum Beispiel.
Ich war, glaube ich, so ein bisschen. Das war so, kurz auch in sie verliebt. Dann hat sie mir mal eine fette Strafarbeit gegeben, da was auszuschauen.
Hat sie den Kopf gegeben?
Ja.
Und glaubst du, dass es vielleicht was bringen würde, sich den Drosten zu spritzen? Dass man den Drosten auflöst in Spiritus muss man den wahrscheinlich auflösen. Und dann wirklich in kleinen Dosen, ja? Du hast praktisch eine Vermischungszahl von 1 Liter auf 1 Milligramm Drosten. Ja?
Aber und dann für wie viele Leute reicht das dann?
Ist egal, Hauptsache für die Elite. Hauptsache für die Künstler
dieser Welt. Kaufst du dich da ein?
Auf jeden in Fall, Elite, Alter. Elite. Ich würde mir sofort Drosten spritzen.
Man muss sagen, du hättest es verdient, weil du hier Nippon gekauft hast. Also an dieser Stelle vielen Dank. Ja. Hier, hast du das noch erwähnt, extra für mich, ne?
Extra für dich tatsächlich. Ich hab einen kleinen Einkauf. Ich habe mich so gefreut, wirklich das Haus endlich wieder verlassen zu dürfen. Und ich beneide niemanden von euch, der wirklich am Frühstückstisch seinem Partner seit 6 Wochen in die Augen schauen muss. Leute, es ist eine harte Zeit. Wirklich, bewirbt euch mal irgendwo im Außendienst gerade. Schaut, dass ihr irgendwie wegkommt von zu Hause. Es ist besser, es ist nicht nur besser für euch selber, sondern es ist für die Beziehung besser, es ist für die Kinder besser. Haben wir letzte Woche schon lang und breit erklärt. Es ist besser für alle Beteiligten, sich einfach mal aus dem Weg zu gehen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also man kann sich vielleicht auch freiwillig für irgendeine tolle Aktion melden. Masken nähen oder so.
Masken nähen.
Auch.
Ich habe sehr viele Frauen entdecken gerade das Nähen für sich. Egal mit wem du gerade telefonierst, du rufst an und das erste Wort ist, scheiße Mensch, ich bin gerade dabei, mir eine geile Nähmaschine zu kaufen. Warum nähst du? Nein, aber ich fange gerade damit an, denn ich möchte geile Masken nähen. Dabei müssen sie es alle gar nicht, weil wir haben ja, es gibt ja Corona-Masken von einer Band, die sehr viel Geld mit T-Shirts gemacht hat.
Das glaube ich auch alle du genäht, ne?
Übrigens hat mich unsere Steuerberaterin angerufen.
Ob sie eine bekommt?
Nein, pass auf. Hat mich unsere Steuerberaterin angerufen und hat gesagt, ob sie mir, und ich, wir mögen und kennen unsere Steuerberaterin Gabi sehr gerne.
Man muss sagen, du bist per Du mit ihr schon.
Ich bin per Du. Ich habe mich jetzt Du ersoffen mit ihr beim Maskenballfestival. Und sie hört ab und zu tatsächlich auch unseren Podcast und sagt zu mir, sag mal, Ost, sie sagt nämlich nur, sie darf nur Ost zu mir sagen. Darf ich dir mal einen Tipp geben? Sagt ja gerne immer. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn du den Leuten immer erzählst, dass du so viel Geld mit den T-Shirts gemacht hast.
Und jetzt noch die Masken, das ist ja Wahnsinn.
Und
jetzt noch
die Masken. Und ich sage, Gabi, doch, das ist gut. Also erstens wissen die Leute hoffentlich, wie ich das meine.
Aber das hieß ja, also bei der Gabi hast du da keine Sympathiepunkte.
Nein, gar nicht, ne? Keine. Ich glaube, du kommst auch viel geiler bei der Gabi an.
Bei den Gabis?
Bei allen Gabis. Ich glaube, du bist eher so ein Gabi-Typ. Ich steh eher...
Ja, liebe Grüße an dieser Stelle.
Ja,
an genau. Alle Gabis.
Ich glaube, auf mich stehen eher Frauen mit so typischen ostdeutschen Namen. Jacqueline, Jeanette, Eva.
So. Ja, aber warum glaubst du das?
Weiß ich nicht, weil ich glaube, ich bin einfach nur... Ich bin so ein Tier im Bett, weißt du? Auf dich stehen so die intellektuellen Gabis. So, zweites Semester Soziologiestudium abgebrochen.
Das ist die geile Mischung bei mir.
Ja, genau.
Und aus Intellekt
und nee. So wie ich es eigentlich gerade gesagt habe. Wollen sie einfach nur Sex haben. Und merkt natürlich schon ein bisschen, okay, da ist auch noch was zu holen bei diesem Typen. Er kann in T-Shirts ganz gut.
Genau. Er hat Geld, er ist wohlhabend.
Ja, ja.
Und im Bett ist er so ein, wie heißt denn dieser Hund?
Versager. Heißt der Hund nicht Versager?
Ich hatte extra noch nachgeschaut, jetzt habe ich es vergessen.
So, ich würde vorschlagen, dass wir, sollte das mit Musik nicht laufen, tatsächlich auch nochmal Nähmaschinen zulegen.
Also meine Mutter hatte immer eine Pfaff-Nähmaschine. Gibt's die noch?
Pfaff. Sagt mir gar nichts, Alter, ich kenne mich null aus. Aber ich habe mir sagen lassen, dass anscheinend die besten Nähmaschinen für Anfängerinnen es wohl bei Aldi oder Netto oder Lidl gibt. Wenn dann mal wieder so eine Aktion ist, ja, da gibt es wohl die besten
Nähmaschinen. Und wenn Aldi schlau ist,
Wenn Andi, Aldi schlau
ist. Nächste Woche da die Nähmaschinenaktion.
Ja, das kann sein. Also wir, du meinst, wir setzen auf Masken und Aldi setzt direkt auf Nähmaschinen?
So läuft es.
Wenn sie schlau sind, ja.
Ich meine, wir können auch auf Nähmaschinen setzen. Wir können es mal ausprobieren. Ich habe ja auch schon, also mein 10-jähriges Nachbarkind, und gerade spielt sich sehr viel bei mir im Hof ab. Ne? Also wenn ich jetzt von Nachbarn immer so erzähle, es stimmt wirklich alles. Also es sind einfach so viele Nachbarn bei uns. Die ist nur noch am Nähen und ganz tolle Dinge. Also mir hat mir zwei geschenkt, weil ich den Federball kurz ausgeliehen habe. Ja. Und vor allem, weil ich den Federball auch noch ausgeliehen. Ich bin da so ein Rockstar, muss man sagen. Ja, ich laufe der noch mit Maske rum.
Dass ich nicht mehr einen Federball leisten kann. Und dann ein bisschen Federball
Dankbarkeit. Darf ich dir, das geht dann den ganzen Tag so süß, darf ich dir bitte meinen Federball ausleihen? Dafür kriegst du auch noch zwei Masken. Da habe ich gesagt, okay, komm, das nehme ich jetzt mit. Wunderschöne Masken.
Wunderschöne Masken. Tanz, 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 tanz aus der Reihe. Doch ich tanz, 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 tanz aus der Reihe. Tanz, 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 tanz aus der Reihe. Und ich tanz, tanz aus der Reihe. Sag mal, aber hast du nicht das Gefühl, die Stimmung kippt so ein wenig? Ich habe das Gefühl, Corona hat ausgeschissen.
Du, dachte ich bis vor einer halben Stunde.
Nee,
ich fühle mich gerade wahnsinnig.
Ja, weil wir sind auch nicht am Highpoint der Welt, sondern wir sind am Arsch der Welt gerade. Vielleicht kommt da die News etwas mit Verzögerung an.
Ja,
aber ich glaube, in den Städten, ja, da wo wir uns Tag und Nacht irgendwie herumtreiben. Na, hört ihr das? Das ist die Nippen.
Nippondo.
Verpackung, die gerade so knistert. Ich glaube, die Stimmung kippt ein bisschen. Vorher haben also bis jetzt haben die Leute Corona geil gefunden. Ja, sie haben gesagt, ey, Corona, der geile Scheiß, der geile neue Scheiß, der irgendwie aus China rüberschwappt zu uns. Jeder hat's irgendwie abgefahren gefunden, diese Idee, sich mal irgendwie zu verbarrikadieren.
TikTok gleich Corona.
Und genau, TikTok, mega. Zoom und Corona, mega geiler Scheiß. Und jetzt, glaube ich, haben die Leute jetzt so langsam die Schnauze voll. Ich habe die ersten Kommentare auch gelesen. Wenn ihr schon einen Podcast macht, dann sagt bitte, erzählt bitte nichts über Corona. Macht alles andere, ja, sprecht über eure geil. Schambehaarung. Also,
dann werde ich heute, ich hatte noch andere Themen auf dem Schirm, dann will ich heute sehr viel über Corona erzählen. Nee, ich weiß, was du meinst. Mir geht's genauso. Aber wenn es jetzt so bergauf geht, also im Sinne von, die 17 Kinder dürfen andere 17 Kinder treffen, dann entspanne ich mich auch.
Aber wir haben uns jetzt entspannt. Wir müssen jetzt offen und ehrlich zugeben, dadurch, dass wir jetzt sehr lange auf einem Haufen eigentlich zusammensitzen werden, haben wir uns zu Kontaktpersonen erkoren. Wir beide sind jetzt die Kontaktperson, die sich treffen darf.
Genau.
Und
also ich habe auch eh keinen anderen Freund, muss ich sagen.
Das stimmt.
In Anführungsstrichen.
Wobei mich als Freund zu bezeichnen, ist auf jeden Fall übertrieben.
Ich bin eigentlich auch nur so ein weiteres T-Shirt hier, was vom Ost verscherbelt wird.
Ja, ich wollte jetzt gerade tatsächlich die aktuellen Zahlen vorlesen, aber jetzt habe ich irgendwie auch keinen Bock. Scheiß auf diese Zahlen. Genau, trotzdem habe ich das Gefühl, Corona ist out. Würde vielleicht sogar auch die Sendung Corona ist out oder Corona hat ausgeschissen nennen, weil ich mir denke, wenn alle Leute wirklich sich richtig anstrengen und versuchen, diesen Virus im Kopf einfach so abzustempeln, ja, zu sagen, den gibt's gar nicht. Corona war ein cooler Spuk für 6 Wochen. Wir haben andere Sachen probiert, haben versucht, mit unseren Familien klarzukommen. Jetzt wachen wir aber auf und merken, diesen Virus gibt's gar nicht.
Ja, finde ich gut. Also,
dann ist er auch weg.
Man muss ja nicht immer
alles in deinem Kopf, Alter.
Absolut. Man muss ja nicht immer diesen wissenschaftlichen Ansatz da fahren. Echt mal so einen anderen Ansatz. Und an der ISA München, da kann ich auch irgendwie berichten, die Leute, die sind auch soweit. Die setzen sich jetzt immer näher zusammen, die haben wieder Spaß zusammen, die grillen wieder.
Da werden wieder Zungenküsse aus.
Zungenküsse, das Bier wird weitergereicht, alles cool.
Ich habe sehr viele Leute angeschrieben letzte Woche auf mein Angebot dir gegenüber, dass ich dir gerne einen schönen, langen, feuchten Zungenkuss geben würde. Wenn du nichts dagegen hast, würden wir das gleich nach
der Sendung machen.
Mit dem Desinfektionsmittel in den Adern. Ich glaube, das tönt uns beide ein bisschen. Weißt du, was geil wäre? Wenn du auf Desinfektionsmittel so richtig rattig wärst und könntest irgendwie eine Stunde lang, was normal ist für mich, aber du könntest dann auch eine Stunde lang vögeln.
Und dann fällst du tot um, oder was?
Von mir aus.
Okay.
Was ich mir auch gedacht habe, weißt du, was auch interessant wäre als Podcast-Titel? Hurra, der Impfstoff ist da. Glaubst du, dass das funktionieren würde?
Alter, das muss man, glaube ich, nehmen.
Das machen wir?
Ja.
Einfach Hurra,
ja.
Der Impfstoff ist da?
Ja, ja.
Alles klar, das machen wir. Ja.
Das wird viele neue Fans und damit viele neue T-Shirts.
Was denkst du, wie die Leute
T-Shirt-Käufer uns bringen?
Das stimmt, das ist ein geiles T-Shirt. Hurra, der Impfstoff ist da. Ja.
Schau mal, ich habe hier gerade ein Feuer, ich ziehe gerade ein Feuerzeug aus
meiner... Ja, das ist vor allem meins. Wie kommst du zu... Du hast ja meine Jacke an, Alter. Das ist ja geil. Deine Jacke. Und ich habe tatsächlich vorhin, wir haben die gleiche Farbe, Alter. Und ich habe in deine Jacke mein Feuerzeug gesucht und gesagt, hä, gibt's doch nicht, wo ist es denn?
Darf ich die bis zum Ende der Sendung anlassen?
Natürlich darfst du das.
Das ist ja bescheuert.
Hurra, der Impfstoff ist da, Leute.
Aber soweit, das ist cool, fühle mich wohl.
Oder?
Ja.
Steht ja auch mega mäßig, muss ich echt sagen. Impfstoff, so wird das geschrieben. Der Impfstoff ist da, ist gleich notiert.
Mega, das. Sorry, also ihr müsst doch gar nicht zuhören. Es geht jetzt eigentlich nur noch um Zahlen.
Ja, und so werden wieder die nächsten Millionen generiert. Einfach ein bisschen brainstormen, ein bisschen trinken, ein bisschen quatschen.
Und als Hämatom ganz klar, der Nord, der sinkt weiterhin von der Gesellschaftskritik. Das kann man ganz klar trennen. Aber die muss ja auch irgendwie finanziert werden.
Genau, und dann hast du, also auf dem T-Shirt ist Nord mit einer fetten Spritze, wie er sich gerade Desinfektionsmittel spritzt. Und dann oben drüber einfach, hurra, der Impfstoff ist da, Alter, wirklich.
Mega geil. Und wenn das uns dann weiter reich macht, dann muss man auch sagen, dann gib Trump noch weitere 4 Jahre. Ja, okay, er ist eine inspirative Quelle für uns.
Ja, ja.
Inspirierende heißt, glaube ich.
Nee, inspirative.
Inspirierende.
Inspirative Zelle. Warte mal, anders.
Oh, gut.
Ja.
Ich trinke jetzt ab jetzt Wasser.
Nein, auf keinen Fall, wir trinken weiter Bier.
Doch.
Nein, wir trinken weiter Bier.
Doch.
So, machen wir weiter. Wir haben jetzt eine halbe Stunde rum. Wir haben einige Ideen aufzuarbeiten, beziehungsweise
ja,
einige Punkte.
Ja, aber es gibt noch einiges zu erzählen, bevor wir jetzt hier zum Best Fragen kommen.
Nein, auf keinen Fall Fragen. Wir machen Folgendes. Ganz kurze Zusammenfassung. Wir sind hergefahren, weil wir tatsächlich heute oder beziehungsweise morgen mit dem neuen Album anfangen. Ich freue mich total auf diese Reise. Ich finde, wenn mein Album beginnt, ist es
immer so. Ich habe es noch nicht realisiert, glaube ich. Ich bin immer noch bei meinen 17 Kindern und so langsam lasse ich los. Und ich glaube, wenn ich jetzt hier dann bis morgen früh um 11 ausgeschlafen habe, dann bin ich voll da.
Ja, aber das darfst du nicht, weil wir morgen um 10 Uhr den Vorverkauf für unser erstes Autokinokonzert starten. Das auch noch.
Ah, ist klar. Ich dachte, das macht alles so das Management. Und also ich dachte, ich bin Künstler. Ich muss jetzt hier nicht mehr selbst dafür aufstehen.
Nein, du musst nicht dafür. Du musst dich nur überraschen lassen. Glaubst du, wir werden das Ding ausverkaufen?
Ja, kürzester Zeit.
Kürzester, wäre schön, ne? Also die Spannung steigt tatsächlich. Und dann wollen wir die Woche irgendwann mal ein Stadtland Corona spielen. Auch noch.
Das ist noch lang bis dahin.
Ja, ist noch lange. Scheiß drauf. Ja, ich bin jetzt einfach 2 Schritte zu weit gegangen schon wieder. Aber jetzt lass mal kurz nochmal bei diesem Thema bleiben. Neues Album. Vielleicht deswegen, weil ich mich mit den Demos so beschäftigt habe heute. Ich freue mich total, weil wenn du so ein Album, du wirst es jetzt bestätigen, du wirst einfach nur nicken, wenn ich das sage.
Ich weiß noch nicht, was kommt, ja?
Nein, es ist so, der Weg eines Albums, so vom ersten Song oder von den ersten Demos über den die Songs, die dann entstehen, über die Zeit im Studio, über die Geschichten zu jedem Song, die dann entstehen, keine Ahnung, wie Songs im Studio wachsen, wie dann irgendwie das Album einen Namen bekommt, wie die ersten Videos gedreht werden, wie die Single gepitcht wird oder ausgewählt wird und dann irgendwann startest du irgendwie den Vorverkauf und freust dich schon, dass das Album rauskommt. Da gibt's die Tour, die hoffentlich irgendwann mal 2028 stattfinden darf, stattfindet. Du freust dich drauf, weil du neue Songs spielen darfst. Du freust dich drauf, weil du eine neue Show entwickelst zusammen mit den Technikern. Und ich glaube, dieser Weg beginnt tatsächlich, und ich möchte dieses Datum nicht historischer machen, als es ist, aber es wird das beste Hämatom-Album aller Zeiten werden. Wahrscheinlich auch das beste, das jemals geschrieben wurde.
Das erfolgreichste und
das erfolgreichste, auch das genau.
Am meisten Geld einspielen wird.
Ja, und ich glaube schon, also was heißt, ich glaube schon, ich freue mich total auf diese Reise, die jetzt beginnt. So, das wird so 1,5 Jahre dauern, aber du wirst mich vielleicht hoffentlich nächste Woche, dann wirst du das gleiche spielen wie ich jetzt gerade. Es ist total aufregend.
Es ist aufregend. Das waren jetzt viele Stationen, die du genannt hast. Gibt es eine, wo du sagst, das ist die schönste?
Die schönste?
Ja.
Tatsächlich, also ich finde Songwriting ist das Schönste.
Songwriting.
Findest du nicht?
Songwriting und Recording. Recording macht mir auch immer Spaß.
Echt? Nee. Ja. Nee, ohne Scheiß. Na, Recording macht mir deswegen Spaß, nicht, also...
Weil der passiert dann irgendwie auch oft irgendwie beim Songwriting irgendwie nochmal was und vor allem fängt es an, dann nochmal irgendwie abgefahren zu klingen, also dann stellst du fest, also das eine ist ja, also man muss auch sagen, beim Songwriting wird die Gitarre ja auch echt eingespielt und das Schlagzeug meist programmiert.
Genau.
Und dann ist irgendwie, wenn dann sozusagen das Ganze finalisiert wird, wird das Schlagzeug richtig eingespielt und irgendwie dann nochmal fett aufgeblasen mit irgendwelchen Sachen, kenne ich auch nicht
mit
aus.
Mit anderen geilen Drummern.
Mit anderen geilen Drummern aus der ganzen Welt, wenn die dann angekratert und so. Und ja. Aber mir wird irgendwie so vermittelt, ich war war das alles? Und das ist natürlich ein Kick, wenn du dann hörst, wow, ich habe eigentlich voll scheiße gespielt. Und dann sagt er immer so, nee, alles geil. Und am nächsten Tag spielt er es dir vor oder ein Jahr später. Und es klingt ultra fett.
Ja, genau. Aber deswegen, das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen uns beiden. Ich spiele die Songs tatsächlich vorher schon beim Demo-Erarbeiten ein auf der Gitarre, sing sie gleichzeitig ein und spiele den Bass auch drauf. Und dann muss ich beim Recording meistens nur noch nachspielen. So, aber was schon spannend ist, da gebe ich dir schon recht, ist beim Recorden dann die Sachen, die dazukommen. Also die ganzen Ad-Geschichten.
Da passiert schon noch echt.
Genau, die ganzen Ad-Gitarren, keine Ahnung, Synthes, die noch drauf kommen, irgendwie zweite Stimmen. Vielleicht kommt noch irgendwie ein Gastsänger dazu, weil man irgendwie gerade jemanden kennengelernt hat, den man ultra geil findet und Bock auf jemanden hat. Das ist schon auch ein spannender Prozess, aber ich glaube, das Songwriting an sich, so da zu sitzen und irgendwie eine Idee im Kopf zu haben, einfach meistens irgendwie so eine Zeile. Und dann zu sagen, komm, jetzt lass uns mal zu der Zeit, die habe ich, mit der bin ich heute früh aufgewacht, lass uns dazu mal einen Song schreiben. Und 12 Stunden später gehst du aus dem Studio nach oben und denkst dir, scheiße. Also manchmal geht's in die Hose, also manchmal ist es gar nichts, denkst du, oh Mann, ich habe mir mehr versprochen. Aber manchmal sitzt du dann da, bist schon irgendwie nach dem 5. Bier, feierst dich eh schon geil ab, was für ein fetter Rockstar du bist. Und dann hörst du noch diesen Song und denkst dir, alter Falter, mit dem Song, wenn wir mit diesem Song nicht irgendwie den Mega-Durchbruch schaffen, dann kann ich. Und dieses Gefühl, ins Bett zu gehen und mega glücklich zu sein, dass man irgendwie einen geilen Song geschrieben hat, das finde ich es. Und so ging es mir tatsächlich bei Lauter. Ich weiß noch, beim letzten Album.
Saulustig, genau das wollte ich gerade sagen.
Und was
da hatten wir beide dieses Erlebnis. Ja. Da muss man aber irgendwie weiter ausholen. Wir kamen aus Rumänien mit dem Flieger, wir beiden.
Total besoffen.
Total am Ende, total besoffen, total fertig, durchgemacht, kamen hier an, haben aber dann irgendwie uns noch mal ein bisschen schlafen gelegt und dann sind wir, glaube ich, irgendwie runter und haben irgendwie angefangen.
Runter und haben diese Synth-Melodie nicht gefunden, also diese Hauptmelodie von Lauter, das war eine andere vorher da, mit der waren wir unzufrieden, die war irgendwie zu dilettantisch, zu infantil.
Genau, die war von mir.
Ja, natürlich. Wollte ich so direkt nicht aussprechen. Jedenfalls, genau, haben dann ewig lang an dieser Idee rumgedoktert. Vince ist nichts eingefallen, uns beiden ist nichts eingefallen. Und ich habe gesagt, ich gehe mal kurz pissen. Bin kurz zum Pissen, diesen Moment weiß ich noch. Und unterm Pissen ist mir eine Melodie eingefallen. Und habe gesagt, bin dann sprintend aus dem Klo zurückgelaufen
ins Studio. Du hast nicht gepisst, kann ich bestätigen.
Bin sprintend zurückgelaufen ins Studio. Ich habe gesagt, Leute, ich hab's. Und dann habe ich es ganz schlecht vorgesungen. Vince saß aber am Keyboard und hat tatsächlich aus meiner sehr schiefen Melodie, die ich da so vorgesummt habe, diese Melodie gemacht und dann haben wir den Song irgendwie fertig gemacht. Innerhalb von da geht's immer tatsächlich ziemlich schnell. Innerhalb von 1-2 Stunden ist dann der Song fertig und ich weiß, ich lag im Bett hier wirklich so halb angesoffen und habe mir diesen Song eine Stunde lang in Dauerschleife angehört. Genau.
Man muss auch noch sagen, dieses Demo dazu hast du eingesungen, ja. Und der Vince hat noch irgendwie, also du hast es
einen geilen Sänger draufgelegt.
Nicht, du hast es wahnsinnig geil angesungen.
Ja.
Irgendwie hat es dann geschafft, dann nochmal irgendwie so eine Schippe draufzulegen mit irgendwelchen Vocoder, keine Ahnung, Autotune oder so.
Ja, mit all den
und Sachen, die man so. Das Lustige war nämlich, weil man irgendwie nebeneinander, also es ist ja irgendwie hier, muss man sich so vorstellen, also lauter Einzelzimmer, aber ganz kleine Einzelzimmer.
Ja.
Und wir waren so Wand an Wand oder Tür an Tür oder wie sagt man? Ja, genau.
Wand an Wand.
Genau. Und haben das, glaube ich, gleichzeitig gehört, gleichzeitig abgefeiert. Und dann hast du, glaube ich, als erstes so eine WhatsApp zu mir rüber geschickt. Alter, hör das mal an, wie findest du es eigentlich? Und ich habe es irgendwie auch in dem Moment, Alter, ich finde es voll geil.
Und ich war mir sicher, dass
es war echt, kann ich voll bestätigen, weil bei mir genau der gleiche Moment.
Und dann war zum Beispiel, das ist zum Beispiel so auch der Moment, der dann sehr enttäuschend ist, als du das Video rausbringst. Und es passiert gar nicht das, was du dir erhoffst. Und da war es leider so. Es war leider wirklich so bei diesem Song, der hat bei den Fans nicht so gezündet, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Hat live schon irgendwie okay funktioniert oder funktioniert immer noch. Macht auch echt Spaß, die Nummer, ne? Das würde ich überhaupt nicht sagen. Aber es war nicht so der Moment, nicht so dieser Wir sind Gott-Moment oder Fuck-Corona-Moment oder Wir sind keine Band-Moment.
Wollte ich gerade sagen, Wir sind keine Band. So. Gutes Beispiel, weil das war hier so, da hat man irgendwie Spaß beim Schreiben. Ja. Und ich fand vor allem textlich das irgendwie ganz raffiniert und lustig. Aber hätte jetzt nicht gedacht, dass er so abgeht.
Genau, und wir sind Gott zum Beispiel, war ich eigentlich der Einzige, der davon überzeugt war, der es irgendwie gut fand, aber auch niemals damit gerechnet hat, dass der Song wird jetzt funktionieren, so wie er funktioniert hat. Also ihr wisst, oder ihr merkt gerade, wie ihr uns schon auch genau, selber...
Genau, dann waren wir vor 1,5 Jahren auf einer Après-Ski-Party, kannst du dich noch erinnern? Und dann lief dann Wir sind Gott. Und wir waren eigentlich nur als Gäste da, im Rahmen dieses Full Metal Mountain. Und spätestens da habe ich kapiert, dass dieser Song ein kleiner Szene-Hit ist.
Oh ja. Ach schön.
Wenn er schon auf Après-Ski-Partys
läuft. So eine Trump Note reinzukriegen in diesem Podcast?
Wenn man sagt, well, now I think it's the best song.
Yeah. I have words. I have the best words.
Alles
ja,
sagen.
Schön. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Wir waren heute auf der Autobahn unterwegs. Sehr, sehr lange.
Ja, Autobahn.
Auf sehr, sehr freien Autobahnen.
Ich merke schon, hier läuft es gerade irgendwie. Wir haben voll die gleichen Themen. Ich wollte auch, also jetzt irgendwie schreiben wir hier das echt fetteste Album, das je geschrieben wurde, in der Bundesrepublik, auf der ganzen Welt.
Na, in der Bundesrepublik.
Welches Auto wirst du dir als erstes kaufen?
Tatsächlich mein Volvo. Ich werde mir irgendwann den Traum erfüllen, mir einen Volvo, so eine richtige Dreckschleuder.
Ja, ich setze immer noch
auf Diesel oder dann wieder auf Diesel und werde mir tatsächlich irgendwann diesen scheiß V70, glaube ich, oder V40 Volvo oder wie auch immer heißt. Mit Namen kenne ich mich nicht
so. Aber ist nicht einfach ein Tesla oder sowas? Also hier ein bisschen Umweltschutz?
Nein, ich will kein Tesla. Ich will einfach diesen scheiß Volvo. Jedes Mal, wenn er an mir vorbeifährt oder ich an ihm vorbeifahre oder ich so spuckend daneben stehe, wenn jemand einparkt, denke ich mir, ey, Alter, irgendwann werde ich dich besitzen. Irgendwann werde ich dich haben.
Echt? Also ja. Ich muss sagen, spätestens nach dieser heutigen Autofahrt, wurde mir wieder mal klar, ich würde mir einfach einen Chauffeur kaufen.
Das ist geil. Also gar kein Auto, sondern einfach ein Chauffeur.
Ich brauche einfach einen Chauffeur.
Was denkst du, was ein Chauffeur kostet?
Also Volvo ist ja immer noch, also wir verdienen ja richtig viel Kohle mit dieser Platte. Ja. Und ich habe irgendwie, also oder viele würden jetzt
aber an ich habe Lamborghini noch gefahren. Oder ich hab, so denken. Eine lange Strecke habe ich dich heute gefahren. Das trotzdem. Heißt, ich kriege jetzt ein bisschen Kohle von dir, oder was?
Ich hasse Autofahren.
Ich hasse
mich
auch Autofahren.
Mich langweilt es. Echt.
Ich hasse auch Autofahren.
Da habe ich mir heute wieder gedacht, irgendwie, ich kann mir noch ein bisschen irgendwie von weiter her.
Na gut, also, dann kaufe ich mir einen Zug.
Irgendwie
dann
sowas.
Dann lass ich mir Gleise bauen, von zu Hause
genau,
bis hierher.
Genau, und Zug geht ja nicht immer, aber eigentlich wäre diese Kombi Tesla mit Chauffeur.
Ja.
Ja.
Mega.
Und dann wären wir bei Elon Musk. Wir haben jetzt hier, als wir ankamen, seine Satelliten am
Wahnsinn, oder? Ich habe das letzte Woche schon erzählt, dass ich das gesehen habe. Und du hast es nicht geglaubt, beziehungsweise wusstest gar nicht so richtig, um was es geht, oder?
Ich hatte beim Spiegel gesagt, man kann es, hatte es gelesen, dass man es irgendwie am Himmel sehen kann.
Ja.
Aber ich wollte es nicht glauben, dass du es jetzt gleich wieder gesehen hast.
Genau. Und dann schaust du auf zum Himmel hoch und es fliegen wirklich seine scheiß Satelliten einfach über den Himmel. Das heißt, die ganze Welt kann Elon Musks Satelliten gerade sehen. Ich weiß auch gar nicht so richtig, ja, was er damit. Ich weiß, dass er ein neues Konkurrenz-Internetnetz aufbaut.
Genau, das soll auch genauso wenig kosten.
Aber ist es ein Internetnetz? Genau, auch ist es in Konkurrenz auch zu GPS? Ja, oder?
GPS ist ja...
Nein, GPS ist auch unser Ding.
Ja, stimmt,
total.
Stimmt.
Das,
ja,
auf, stimmt. Darauf basiert eigentlich unser ganzes Navigationssystem. Und teilweise auch das Internet. Ich gebe natürlich recht,
dass ich habe keine Ahnung.
Ich habe auch keine Ahnung. Aber ich habe irgendwie Halbwahrheiten gehört, dass, beziehungsweise ich habe richtige Fakten gehört, verwandle sie jetzt gerade in meinen Kopf. Diese kleine Affe, der jetzt gerade in diesen Hut langt bei mir, macht jetzt folgende Geschichte draus. Er baut, glaube ich, ein Satellitensystem auf, das jeden Menschen auf der Welt, egal wo er ist, ob du jetzt in der Wüste bist oder mitten am Ozean, das gleiche Internet bietet.
Genau.
So, weil du
also das habe ich auch verstanden, genau. Und du brauchst halt nicht irgendwie alle 2 Meter irgendwie so einen Funkmasten, sondern machst alles von alle aus. Klingt erstmal einleuchtend, obwohl ich null Ahnung habe.
Ja.
Ich habe nur noch mal nachgelesen, er will zwischen 800 bis 1200 Satelliten hochschicken.
Das heißt, du wirst irgendwann mal einfach eine komplette Spur, einfach eine Linie, eine richtige Linie. Und dann wird es für mich spooky auf der einen Seite und auch so Science-Fiction.
Kaputt ist
und so Science-Fiction-mäßig wird es dann gerade. Aber glaubst du nicht, dass die Leute damals, als das erste, als dieses Telefonkabel von Europa nach Amerika gelegt wurde, genauso gedacht haben? Sie gedacht haben, sag mal,
hat der Typ... Aber es hat keiner dauernd gesehen. Aber ich bin auch nicht so richtig zu Ende mit meinem Verarbeitungsprozess.
Ich auch nicht.
Aber als ich es jetzt vorhin gesehen habe,
weiß ich da noch.
Genau, weil als ich es jetzt vorhin am Himmel gesehen habe,
ein bisschen.
Genau, wollte ich gerade sagen, als ich es vorhin gesehen habe, das war ja nicht. Also ich finde Elon Musk echt echt cool oder auf jeden Fall innovativ, aber das war mir eine Nummer zu hart. Und wenn er jetzt irgendwie 1200 Satelliten, also er soll irgendwie, glaube ich, bis Sommer diesen Sommer will er irgendwie 500.
Wo liegen die denn? Wer hat die denn gebaut, Alter?
Keine Ahnung.
Brauchen die Russen und Amerikaner jeweils irgendwie 10 Jahre, um einen Satelliten zu bauen und die EU irgendwie 40 Jahre und er baut 500 Stück?
Und genau, und er will 500 Stück im Sommer oben haben, ja, und damit USA versorgen. Also in den USA steht dann dieses Netz.
Und wirklich eine unglaubliche Geschichte. Und ich mir macht das auch tatsächlich so ein bisschen Angst, wenn ich dann nach oben schaue und du siehst wirklich die Satelliten in einer Reihe, so in einer Linie vorbeifliegen, denkst du, scheiße, das ist ja wirklich wie bei Independence Day oder so.
Ja, und ich denke nur noch wie so kleine Kinder, weil ich den ganzen Tag mit 17 Kindern zu tun habe, und denke mir dann, warum darf denn das?
Ja, genau. Wer gibt ihnen die Rechte? Wo muss man sich bewerben, damit man sagt, naja, ich möchte mir jetzt mal in den Himmel ein paar tausend Satelliten hochballern.
Dann kannst du jetzt einen Antrag stellen, dann sagt dann jemand, ja, wie viel wollen Sie denn? 4, 5? Ja. Dann sagt er 1200.
Wer finanziert das? Aber ich finde es tatsächlich auf der einen Seite so ein bisschen beängstigendes Gefühl dabei, auf der anderen Seite finde ich es total spannend. Und wenn es dazu beitragen würde, dass alle Menschen gleichermaßen mit Internet zu fairen Preisen, ja, mit Internet versorgt werden können, dadurch, finde ich es nicht schlecht. Finde ich es nicht schlecht, weil Information ist die Quelle für alles, für Wohlstand, für keine Information für Armut. Und wenn es dazu beiträgt, die Welt gerechter bzw. ausgeglichener zu machen, dann finde ich die Idee und den Ansatz nicht schlecht. Und so wie ich das bis jetzt mitgekriegt habe, ist er jemand, der zumindest schon versucht, irgendwie die Welt besser zu machen. Also auch mit seinem Tesla.
Genau, am Ende ist vielleicht auch die Strahlung und so, die dann irgendwie da...
Weil sie weiter weg ist.
Freigesetzt ist, ja, geringer.
Es wird spannend, aber wir werden es weiterhin für euch beobachten, oder?
Genau, aber abschließend möchte ich noch sagen, kannst du kapieren, rein technisch, wie das funktionieren kann, dass dieses Handy, ich habe hier eins liegen, ja, ja, bis zu dem Satelliten da oben.
Ja klar, wenn du auf dem Schiff bist, auf dem Kreuzfahrtschiff mitten am Meer, kannst du dir auch immer Satelliten ins Internet einwählen. Kostet halt ein Schweinegeld.
Aber dieser kleine Satellit, was hat denn der für eine Power? Dass
ja, aber warum, Doc, wo kriegst du denn dein Fernsehprogramm her? Kriegst du auch von Satelliten, Ahnung, die du aber nicht siehst? Kriegst du auch von Satelliten her? Deswegen haben sie das Satelliten überall um den Erdball herum aufgebaut.
Damit aber man was sich hat denn so ein Satellit für eine Strahlung? Das ist ja so weit nach unten.
Ja, aber mit Fernsehern funktioniert
irre.
Das irre. Fernsehern funktioniert gerade nicht anders. Irre. Tatsächlich irre. Irre. Du, ich würde sagen, wir reisen in die Zukunft, oder?
Hey, ich bin dabei. Also ich würde vielleicht in die Vergangenheit reisen, wenn es auch okay ist.
Egal, spiel den Jingle ab. Spiel ihn ab, Baby.
Achtung, ich zeig dir einen Button. Boom.
Straßen. Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen.
Nachdem ich vom Klo gefallen bin, habe ich das gezeichnet.
Eine der schönsten Rubriken, die wir jemals hatten in diesem Podcast. Meine Lieblingsrubrik, wir fahren mit dem DeLorean in die Zukunft oder in die Vergangenheit. Ich werde dir, weil ich einfach ein netter, kleiner Pole bin, den Vortritt lassen. Steig doch du ein, komm, nee, ich möchte nicht. Steig doch du vorne ein.
Ja, total gerne. Und vielleicht
das, was der Nord niemals machen würde. Nord würde ich niemals vorne einsteigen lassen.
Wahrscheinlich würde ich nur.
Nee, würde er nicht.
Wahrscheinlich wirklich, ne? Chronologisch passt das vielleicht auch ganz gut, weil ich habe vorhin schon bei der Ankündigung rausgehört, dass du in die Zukunft gehen wirst. Ich möchte in die Vergangenheit gehen. Ich habe schon den Bauernhof meiner Oma erwähnt. Der wurde jetzt wirklich sehr, sehr schnell verkauft, auch jetzt notariell abgesegnet. Das Ding ist weg. Und nachdem auch jetzt hier, es lockert sich alles so ein bisschen, ich sehe gerade sehr viele Kinder im Hof bei uns, natürlich mit Sicherheitsabstand, teilweise auch schon wieder miteinander aus der Ferne in Zeichensprache kommunizieren. Ich möchte, was ist das für ein Jahr, in die Kindheit, zur Kindheit meiner Oma reisen. Also sagen wir mal, meine Oma ist relativ alt, in das Jahr...
Ast die Zahl
1935.
Genau, Ast die Zahl 88 noch eine richtig gute Bedeutung hat. Eine richtig positive für die Menschen.
Ja, aber da muss man sagen, also meine Oma, das ist ja wirklich totale Pampa, totales Land. Die haben echt eigentlich eher so nach dem Krieg da ein bisschen was mitbekommen durch Flüchtlinge.
Ach, hör auf, sowas zu erzählen.
Aber es war wirklich so.
Bitte nicht, sie hatten keine Ahnung von nichts.
Nein, das meine ich überhaupt nicht. Die sind einfach verschont geblieben. Sie sind einfach verschont geblieben und hatten dann nach dem Krieg, haben dann auch Flüchtlinge bei ihnen gewohnt. Und da ist auch eine tolle Beziehung entstanden, eigentlich also meine Oma lebt immer noch, die ist wirklich schon sehr, sehr alt, aber bis zum Tod dieser Flüchtlingsfamilie hatten die, genau, eine sehr tolle Beziehung. Nee, das ist eigentlich alles sehr positiv behaftet. Mein Opa war auch im Krieg und das war natürlich alles furchtbar, aber sozusagen diese Region, in der sie gelebt haben, die haben sie echt Glück gehabt, sind irgendwie verschont geblieben, haben auch nie gehungert, dadurch, dass sie Landwirtschaft hatten. Und genau.
Stichwort Kartoffel.
Kartoffel, Getreide auch viel, ja, die hatten natürlich auch Tiere.
Stichwort Nähmaschinen.
Nähmaschinen, die auch damals dann noch mit dem Fuß
mit dem Fuß, damals musste die Nähren noch richtig
rein. Sagt man, Pumpen mechanisch betätigt werden und so.
Das war, glaube ich, auch der Vorgänger einer Bassdrum-Maschine, kann das sein?
Ja, vielleicht. Genau, und letzte Woche hatten wir dann irgendwie auch von dem Fersengold-Song, dass man an seine Oma nicht rankommt, weil sie gerade im Heim ist durch den Coronavirus, weil die Heime schließen. Und du hast von deiner Oma erzählt, ich habe jetzt auch irgendwie in letzter Zeit viel an meine Oma gedacht und meine Tante hat irgendwie kürzlich mit ihr telefoniert und die war wirklich richtig gut drauf irgendwie, weil ging es jetzt auch irgendwie ein bisschen schlechter im Heim und so, also hatte Fieber und war sogar auch ein bisschen Corona-Angst, aber zum Glück nichts dergleichen. Ich würde gerne nochmal meine Oma als Kindheit, in der Kindheit besuchen.
Als Kind?
Als Kind, ja. Mhm.
Ja, schön. Ich sag immer, ich bin mir deswegen so ein bisschen skeptisch. Ich weiß nicht, ob die Kinder damals so eine schöne Kindheit hatten, als wir jetzt. Hängt von den Eltern davon ab. Hängt davon ab, wie die Eltern drauf waren. Ob sie so einen Tyrannenvater hatten zu Hause, der irgendwie die Kinder irgendwie geschlagen hat und
Zucht und Ordnung durchgesetzt hat. Also das wirkt bei meiner Oma nie so.
Okay. Weil die meisten sind leider so erzogen worden damals in der damaligen Zeit. Und ich weiß nicht, ob die Kindheit so schön war, wie man sich das immer so im Nachgang schön vorstellt.
Weißt du, was auch so ein Punkt ist, wie ich auch so ein bisschen drauf komme? Jetzt ist ja so ein bisschen teilweise so Urlaubsstimmung, es waren ja auch irgendwie Schulferien und keiner konnte aber in Urlaub fahren. Und das fand ich irgendwie eigentlich auch einen ganz coolen Aspekt. Also gerade in München, da ist schon manchmal so die Stimmung höher, schneller, weiter. Also Urlaubszeit und alles hinweg, zack. Und dann kommen alle wieder zurück und überbieten sich so ein bisschen, wo sie jetzt wieder waren. Und sowas gab es ja zur Kindheit meiner Oma nicht. Und gerade erlebe ich das auch wieder, wie dann die Kinder jetzt zusammen im Hof sich zusammenfinden und irgendwelche alten Fahrräder, das habe ich ohne Scheiß die letzten Jahre nicht so gesehen, alte Fahrräder anmalen und eigentlich mit dem...
Ach, das habe ich früher auch gemacht.
Ja, mit dem irgendwie so zurechtkommen und auch echt sau viel Spaß haben und irgendwie abhängen, was sie irgendwie halt gerade haben und nicht irgendwie wieder auf irgendeine Fernreise in Anführungsstrichen geschickt werden. Das sind natürlich alles Luxusprobleme. Aber das ist so ein positiver Aspekt dieser Krise. Genau. Und dann sitze ich da in meiner Hängematte, schön wär's, und denke dann an die Kindheit meiner Oma.
Ja, wäre 1935 wäre eh eine total spannende Zeit gewesen. So. Mit all dem Bösen und Schlechten, was dann kam, aber so das irgendwie so neutral als Außenstehender zu betrachten, wäre mega, mega spannend gewesen tatsächlich.
Aber stimmt schon, die ist dann eigentlich, da hat sie dann schon auch Geschichten erzählt, da war sie schon ein bisschen, wie ist denn das, 35, dann war die, ich glaube, die ist 2020 geboren.
Ja, da war sie 15, ne?
Da war sie 15, 35.
Eigentlich schon alt genug, ne, um ein paar Sachen mitzukriegen. Du, aber das weiß ich natürlich nicht, ich weiß nicht, wie die Geschichte deiner Oma abgelaufen ist, aber ja, war eine spannende Zeit. Fertig? Oder
ja, möchtest du das aussprechen? Das ist so ein bisschen so, in dieser Blase lebe ich gerade so ein bisschen.
In der Vergangenheit?
Vergangenheit.
Oder immer in der Vergangenheit?
Ich lebe viel in der Vergangenheit, vielleicht könnte es sein, aber auch in dieser weniger ist mehr Phase. Die bringt die Krise so. Wenn ich was Positives dieser Krise abgewinnen will und sei es auch der Straßenverkehr, ja. Weniger ist
aber
mehr.
Aber ganz ehrlich, also es gab 1935 Menschen an der Macht in Deutschland, für die war das Wort weniger ist mehr nicht unbedingt.
Blende mal jetzt die Jahreszahl aus.
Ja, weil das war nämlich nicht das, von was sie geträumt haben. Die haben geträumt, mehr ist zu wenig. Mehr ist zu wenig, das war ihr Motto. Vielleicht ein guter Titel, mehr ist zu wenig. Ich würde tatsächlich auch in meinen wunderschönen, und zwar meinen, weil dieser DeLorean natürlich mir gehört, steigen und würde gern in, ja, ich sag mal, 5 oder 10 Jahre in die Zukunft reisen. Und zwar mich so ein bisschen beschäftigt damit, was nach Pandemien, die auf der Welt ausgebrochen sind, so alles passiert. Und tatsächlich, was man vielleicht nicht vermuten würde, ist, dass nach Pandemien ganz große gesellschaftliche Sprünge passieren. Also zuerst ist natürlich die Welt down, ja. Viele Menschenleben werden vernichtet, viele Menschen gehen drauf, viel Know-how stirbt eigentlich aus. Auf der anderen Seite zwingt aber diese Situation die Menschen so dermaßen aus ihren gewohnten Rastern, dass sie sich in sehr kurzer Zeit umstellen müssen, improvisieren müssen, neue Sachen erfinden müssen. Nehmen wir mal zwei Beispiele her. Zum einen zum Beispiel die Pest, ja, die im Mittelalter gewütet hat. Und da habe ich was ganz Interessantes gefunden. Und zwar ging es dann zum Beispiel darum, da sind, glaube ich, 25 Millionen Menschen gestorben. Also 30% der europäischen Bevölkerung sind ausradiert. Das heißt, du musst dir vorstellen, in Deutschland leben gerade 80 Millionen Menschen. Wir reden davon, dass dann 26,666 Millionen Menschen an Coronavirus sterben müssten. Ja, das sind schon nochmal andere Dimensionen. Jedenfalls war es damals so, dieses Menschensterben hatte mehrere grundlegende Auswirkungen. Das plötzliche Verschwinden von einem Drittel aller Arbeitskräfte führte dazu, dass Grundherren, Unternehmer und Handwerkmeister um ihr Personal werben mussten. Das erste Mal im Leben. Vorher gab es viel zu viele Menschen, die gehungert haben und die für Hungerlöhne auch gearbeitet haben. Und das war das erste Mal, weil es so viel Potenzial, Arbeitspotenzial nicht mehr gab und die Pest tatsächlich viele Menschen im besten Lebensalter erwischt hat. Sodass, dass, wie gesagt, diese Unternehmer das erste Mal um Potenzial Personal werben mussten. Das heißt, es wurden erheblich höhere Löhne gezahlt. Von den dezimierten Bauern konnte man nur noch geringe Abgaben und Frondienste fordern. Ja, die waren auch nicht fähig, was zu zahlen, weil sie nichts hatten, so, um sie zu schonen. Gleichzeitig stiegen die Preise für Gebrauchsgüter wie Tuch, ja, Stichwort Näherinnen, Eisenwaren und Salz, so. Höhere Kosten bei niedriger Arbeitsproduktivität. Diese Konstellation trieb viele Landgüter und Betriebe in den Ruin. So, also es hat sich sehr viel verändert dadurch. Plötzlich gab es Menschen, die Arbeit war viel mehr wert. So, dann gab es die zweite ganz große Welle war oder beziehungsweise ganz große Pandemie war die spanische Grippe. Hat übrigens mehr Menschenleben gekostet als der Erste Weltkrieg und ich glaube sogar als der Zweite Weltkrieg. Und das ist jetzt wird's aber richtig interessant. Die wirtschaftlichen Folgen des millionenfachen Todes, ja, der spanischen Grippe, lassen sich naturgemäß am einfachsten beziffern. Die amerikanischen Lebensversicherer etwa mussten fast 100 Millionen Dollar auszahlen, was heute etwa 20 Milliarden Dollar entspricht, ja. So, und jetzt wird's richtig interessant. Um die trockene Zahl ein wenig plausibler zu machen, nennt bla 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 ein Beispiel. So, die Witwe und der Sohn eines deutschen Einwanderers, der an der spanischen Grippe gestorben war. Und die ihr Geld in Immobilien investierten, wurden von der Krankenversicherung ausgezahlt. Noch heute profitiert ihr Enkel davon in einem Ausmaß, dass er Milliardär und sogar Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika geworden ist, Donald Trump.
Die Familie Trump. Ja,
Wusstest du das? Das wusste ich tatsächlich nicht. Und da war es genauso. Da ist nach der spanischen Grippe, nachdem so viele Menschen gestorben sind, ein ganz großer wirtschaftlicher Boom und Schub gekommen. Die Arbeitsweisen haben sich geändert. Die Menschen sind anders, keine Ahnung, mit Hygiene umgegangen und so weiter. Also wir haben immer so Dekaden übersprungen der gesellschaftlichen Entwicklung. Und so, deswegen interessiert mich total, was so in 5 bis 10 Jahren passieren wird. Bei uns läuft es, glaube ich, gerade alles sehr digital ab, ja. Also es wird sich, ich bin davon überzeugt, dass wir eine digitale Dekade überspringen gerade. Und da wird mir, also Stichwort, keine Ahnung, politische Konferenzen, ja. Ich glaube nicht mehr, dass es den Leuten zu vermitteln sein wird, warum man sich einmal im Jahr oder einmal in einem halben Jahr bei einem G8-Gipfel irgendwo treffen muss. Ein G8-Gipfel, der keine Ahnung wie viele Milliarden von Steuergeldern auffrisst. Nee, für Sicherheit, für Flüge, für die ganze Entourage, die da irgendwie mitfliegt. Wenn man einfach Zoom aufmachen kann und einfach miteinander quatschen kann zusammen.
Und das das kannst du, glaube ich, auch im Kleinen anfangen. Ne? Es gibt ja so viele Geschäftsreisen, die wirklich, also das weiß ich ja auch irgendwie, die nach Frankfurt fahren, um eine halbe Stunde zu labern. Oder fliegen eben. Das ist wirklich auch von der CO2-Bilanz der volle Scheiß.
Wie oft haben wir das tatsächlich gemacht?
Genau.
Wie oft haben wir das gemacht?
Und da muss man echt auch sagen, ich finde auch, also wir haben ganz geile Erfahrungen mit dem Zoom oder mit, gibt ja bestimmt auch andere tolle Sachen, Techniken, mit denen man machen kann. Aber es funktioniert, finde ich, auch saugut.
Genau. Das Gleiche ist mit Homeoffice, aber da bin ich so ein bisschen skeptisch, ob die Menschen nicht vielleicht sogar bei der Krise merken, nee, früher fand ich Homeoffice ganz geil, als ich es noch nicht gemacht habe.
Jetzt als die Kinder noch in der Schule waren.
Genau. Jetzt, nachdem ich zu Hause war und das mal ausprobiert habe, so 6, 7 Wochen lang, gibt es für mich nichts Geiles, einfach ins Büro zu gehen und dort ein bisschen zu arbeiten. Homeschooling ist auch sowas. Ich glaube tatsächlich, dass das viele Universitäten und so zumindest einen Teil ihres Stoffs ins Internet verlegen, sodass es dann einfach Vorlesungen gibt. Thema Umweltschutz, ja, wie nachhaltig wird es sein, wenn du plötzlich Delfine im Bosporus siehst oder Meeresgrund in Venedig, wenn irgendwelche Gipfel siehst von irgendwelchen Städten aus, die gar nicht wussten, dass irgendwie ein halber Kilometer weiter ein 2000er Berg steht, weil sie ihn seit 70.000 Jahren nicht mehr gesehen haben. Und ob das die Menschen so weit bringt, zu sagen, nee, warte mal kurz, wenn wir in so einer kurzen Zeit es schaffen, die Umwelt zu verändern, ja, und wieder positive Aspekte oder auch sehen, ja, zum Greifen nah sind, ob man da sich denkt, pass auf, wir müssen doch, so hoch ist die Anstrengung gar nicht, um das zu erreichen. Ob das die Leute noch mehr motiviert, was zu tun oder nicht. Und ich will nicht sagen, dass die Welt danach besser wird, aber sie wird anders. Davon bin ich echt überzeugt.
Ja, aber diese Bereiche Umweltschutz und zum Beispiel eben, was mir dann gleich wieder einfällt, weil du Delfine auch gesagt hast, oder Venedig sind dann eben Kreuzfahrtschiffe, da bin ich leider, also es wäre schön, wenn es anders wäre, aber sehr pessimistisch. Also ich glaube, es dauert kurz, ja, bis dann alle wieder auf so ein Schiff springen und es fliegen geil finden.
Nee,
aber das irgendwie geht es dann auch wieder ganz schön schnell.
Ja, aber leider. Die Einwohner zum Beispiel von Venedig werden sich ganz anders wehren dagegen. Weil vorher dachten sie, was sollen wir denn machen, wenn wir keine Touristen mehr haben? Wir können nicht überleben. Und jetzt werden sie langsam merken, weil dieses Jahr wird nichts passieren, sie werden merken, oh ja, irgendwie geht's dann doch.
Also kann man nur hoffen. Kann man
genau,
nur hoffen.
Irgendwie geht's ja doch, dass wir uns selber über Wasser halten. Wir brauchen nicht 1 Million Touristen pro Tag. Vielleicht reichen auch 10.000. Dann gibt's halt Tickets. So, pro Tag dürfen 10.000 Touristen nach Venedig reisen. Wenn die Tickets weg sind, ist es weg, ja. Dann darfst du einfach nicht einreisen als Außenstehender, als Tourist. So, ob's diese Konzepte geben wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass manche Städte dann wirklich tatsächlich ein bisschen umdenken.
Hoffentlich.
Weil also, der Druck von den Bürgern einfach so steigt. So, deswegen wird total interessant. Wird die CD überleben? Wird die CD diese Krise überleben?
Ja, also genau.
Wird es in 5 Jahren noch eine CD geben?
Also ich sag nein. Also die hätte es vielleicht auch in 5 Jahren ohne Krise auch nicht mehr gegeben. Mm. Also zumindest wirklich nur noch kleine Auflagen. Aber jetzt ist es, glaube ich, vorbei. Also weil jetzt auch viele so zusätzlich jetzt auch irgendwie noch so umsteigen, weil sie so merken, ah, meine Lieblingsband released jetzt gerade in der Corona-Krise, da komme ich jetzt nicht ran. Jetzt schaue ich mir echt mal dieses Spotify an, weil sie es noch nicht vorher hatten. Also ich glaube, die CD, die wird es echt zerlegen, aber das ist eine Sache, da muss man nicht hinterher trauern, meiner Meinung nach.
Nein, muss man überhaupt nicht.
Das niemals gekommen wäre, geht es halt jetzt schneller, also kann man auch als Chance
sehen. Total, aber das ist ja das, was ich meine. Es wird ja nichts passieren, was nicht schon gekommen wäre, aber ich glaube, dass es dadurch jetzt dort viel, viel schneller sein wird. Und alles, was in vielen kleinen Köpfen gerade brodelt, vor sich hin brodelt, ja, die jetzt gerade, wir haben diese Krise erst seit 5 Wochen, 6 Wochen. So, das ist noch zu früh zu sagen, welche neuen kreativen Ideen gerade entstehen. Aber allein, was ich in der Musikbranche gerade tut, so, was bis vor kurzem undenkbar war, irgendwie ein Konzert von Feuerschwanz, das irgendwie übers Internet passiert und wo Tickets und Merchandising übers Internet zum Beispiel passieren. Unser Online-Konzert im Zusammenhang mit diesen Shirts, die wir gemacht haben. Ich glaube schon, dass da grundlegend, die hätten wir so vorher nie gemacht, weil auch die Akzeptanz vielleicht nicht da wäre. Die Leute wären viel lieber dann direkt aufs Konzert gegangen.
Wäre natürlich auch ein weiterer Todesstoß für die großen Labels, ne? Weil die werden dann echt überflüssig, beziehungsweise die werden es wieder.
Das ist was, wonach ich jetzt irgendwie nicht trauern würde.
Ja, ich auch überhaupt nicht. Aber wenn die sozusagen, die können ja auch schlau sein und solche Plattformen irgendwie an den Start bringen, werden sie aber verschlafen oder sich wieder nicht einig werden.
Natürlich werden sie es
verschlafen. Aber das, genau, also vorher schon ist ja auch ein ganz gutes Beispiel, das könnte echt so ein neuer, moderner Ansatz sein, der jetzt auch nicht so neu ist, den gab es jetzt auch schon länger, aber der jetzt irgendwie so salonfähig wird.
Genau, der wird salonfähig, die Akzeptanz wird da sein, die Autokino-Konzerte weiß ich nicht, ich glaube, das ist echt spannend und schön, weil es jetzt gerade nichts anderes gibt, aber ich glaube, ein Konzert an sich wirst du nicht ersetzen können. So.
Das glaube ich auch. Also ich glaube echt, also bitte kommt mal vorbei, ich bin auch sehr gespannt.
Das wird auch schön, ich glaube auch, dass es tatsächlich schön wird. Es wird halt anders, es wird irgendwas genau, sein, was für diese Zeit halt steht.
Genau, glaube ich auch. Es ist ein einmaliges Erlebnis oder ja, erstmal einmaliges Erlebnis. Total anders, wie du es auch gesagt hast. Aber ich meine, es ist so ein geiler Moshpit oder das, ich glaube, das muss man jetzt niemandem erzählen, ein geiler Moshpit.
Einfach Crowdsurfen. Einfach besoffen jemanden ins Genick zu kotzen, Alter. Was gibt es Schöneres als sowas?
Und das wird auch wieder kommen, ja. Leute, das, ja, auf jeden Fall. Das
ja, Leute, Amen, es bleibt spannend. Es bleibt spannend.
Amen.
sollte der Name Adolf in Deutschland verboten werden?
Heikle Frage. Aber passend zum Podcast Nummer 88. Sollte der Name Adolf in Deutschland verboten werden? Nein, er sollte meiner Meinung nach auf keinen Fall verboten sein. Die Freiheit soll jeder selber haben. Genauso wie Jesus, ja, darf er auch Josef, Goebbels oder Stalin oder Adolf Hitler, vielleicht nicht in dieser Kombination, ja, aber den Vornamen von mir aus verwenden. Dennoch würde ich es keinem raten. Kennst du einen Adolf?
Ich kenne keinen. Und es funktioniert ja auch ganz gut ohne Verbot, muss man sagen. Also zeigt sich daran, dass ich keinen kenne.
Ja, genau.
Klingt auch nicht mehr so richtig geil.
Der Mobbingdruck aus der Schule reicht, um die Kinder davon abzuhalten, ihr Kind Adolf zu nennen.
Aber die Story, dass ich kürzlich ein Dassler-Wochenende hatte und die Doku und den Film angeschaut habe, den Zweiteiler, und der Junge, dieser Erfolgsbrüder, auch Adolf hieß, passt jetzt ganz gut rein, um meine Geschichte loszuwerden. Auch sehenswerte Sache. Und
unglaublich sehenswert, wirklich so eine. Wenn es diese Geschichte nicht wirklich geben würde, musstest du sie erfinden. Und kein Mensch würde dir diese Geschichte abkaufen.
Und der Adolf war nicht mal auf der Geburt, würde ich schon sagen. Der Adolf war nicht mal auf der Beerdigung vom Rudolf, also vom älteren
so
Bruder.
So zerstritten, wegen Scheißschuhen, oder?
Wegen Scheißschuhen, Scheißkonkurrenzkampf, Bruder, Rivalität.
Und wer ist dir sympathisch? Aber wer ist dir am Ende sympathischer? Ist es die Adidas sympathischer oder der Puma-Kollege?
Ich finde, es schenkt sich beides wirklich nichts.
Ich tendiere so ein kleines bisschen mehr zum Adi.
Ja, genau. Aber dann kommt er nicht auf die Beerdigung und das ist halt irgendwie auch wieder scheiße. Das ist total schwach. Das ist total schwach, das ist totaler Ausfall.
Total schwach, aber ist ein bisschen, also zumindest glaubt man, oder...
Ich glaube, er war der Zurückhaltendere, der eine war
ja,
halt mehr
so
der...
Ja, und glaubt man mehr dieser Doku, dann ist er auch mit seinem Sohn anders umgegangen, als seinem Bruder, aber...
Ja, das war schon, der Bruder war, der Rudolf war wahrscheinlich immer so ein Choleriker, so ein aufbrausender Geschäftsmann und der Adi, deswegen sind auch Adidas-Schuhe, sorry, von der Qualität besser, zieht bis heute durch. Das war halt einfach mehr so der Nerd, der sich eigentlich für Schuhe, einfach, der hatte eine Leidenschaft für Schuhe.
Ja, ja.
Man muss aber auch sagen, das was dann, also dann gab es ja echt noch krasse Momente in diesem Konkurrenzkampf oder dieser Konkurrenzkampf wurde ja durch ihre Kinder eigentlich weitergetrieben.
Ja, genau.
Das ist ja auch wirklich entscheidend. Da waren die eigentlich wirklich ja schon alte Menschen, als dann eigentlich dieser Betrug kam. Also es gab eine Zusage, dass sie nicht mehr irgendwie sich überbieten lassen von einzelnen Sportlern, sondern haben einfach gesagt, du kriegst den Sportler, ich krieg den Sportler und dann können wir denen Angebote machen, was wir da irgendwie zahlen können, weil die Sportler immer mehr so Sponsoren Gelder haben wollten. Und dann gab es diesen Bruch von dem Rudolf, also vom Puma-Kind, also vom Sohn vom Rudolf Dassler, weil es diese
ganz schön viele Foms mit reingeballert.
Ja, das ist echt, wenn ich solche komplexen Sachverhalte erzähle, dann kommt das durchaus vor. Auf jeden Fall gab es ein Abkommen und dann hat eigentlich der Sohn vom Rudolf sozusagen da wieder reingekrätscht, beziehungsweise sich nicht an die Abmachung gehalten. Alles andere als cool und das war natürlich, da wurde dann das Kriegsball da so richtig, also oder weit entfernt davon, es irgendwie zu begraben, weil das war eigentlich so ein Moment, wo sie es eigentlich begraben hätten, dass sie da irgendwie so eine Abmachung hatten, die eigentlich auch von den Eltern kam.
Ja. Und tatsächlich waren sie die Ersten, die angefangen haben, Sportler dafür zu bezahlen, dass sie ihre Schuhe verwenden.
Ganz genau.
Und sie hatten dann bei Olympiaden zum Beispiel, was total interessant war, einen internen Fight gegeneinander, wer mehr Goldmedaillen geholt hat. Also hat Puma mehr Goldmedaillen geholt oder hat Adidas mehr Goldmedaillen? Das war, glaube ich, keine Ahnung, welche Olympiade das war. Da kam irgendwie Adidas mit, ich glaube, in der Leichtathletik mit 12 Goldmedaillen nach Hause so. Und da war der Sohn halt der King, weil er es an die Sportler vercheckt hat. Und der andere hat es aber nicht über den Zoll gebracht. Das war, glaube ich, in Amerika sogar, Los Angeles, glaube ich, die Olympiade.
Genau.
Und er hat es nicht über den Zoll gebracht. Das heißt, er konnte niemanden ausstatten mit den Pumaschuhen oder nur einen kleinen Teil der Sportler. Und was ganz kurz noch, und auch sehr interessant ist die Geschichte mit Sepp Herberger, mit dem ehemaligen Fußballtrainer der deutschen Nationalmannschaft, der dann zuerst zu Adidas geht und sagt, pass auf, weil Adidas hat tatsächlich kurz vor dem WM-Sieg in Bern, also in der Schweiz, 54, die ersten Stollen erfunden. Ja? Er ging zu Puma, Entschuldigung.
Er war eigentlich bei Puma und ging
zu Puma und gesagt, okay, pass auf, ich habe mir das einmal durch den Kopf gehen lassen, wenn ich dich ausstatte, wir fahren jetzt zur WM, wenn ich dich ausstatte, möchte ich 1000 Mark im Monat von dir haben. Und dann ist der komplett, der Rudolf ist komplett durchgedreht und hat gesagt, ey, sag mal, spinnst du?
Großer Fehler. Lass mich doch nicht erpressen
von dir. Ja. Was glaubst du, wer du bist? So, und dann ging er zu Adidas, einfach eine Straße weiter, ging zum Adi, und Adi hat gesagt, lass mir meine Nacht drüber schlafen. Er hat gesagt, alles klar, ich mach das. Die Deutschen sind zur Weltmeisterschaft gefahren, angeblich, so ist zumindest die Legende, weil es im Weltmeisterschaftsfinale geregnet hat, haben sie andere Stollen aufgezogen. Das waren tatsächlich die ersten und einzigen Schuhe damals, bei denen man die Stollen wechseln konnte, und hat andere Stollen aufgezogen, so dass die Ungarn damals reihenweise weggerutscht sind und die Deutschen mit ihren Adidas-Tretern stabil auf dem Rasen standen.
Genau, es waren nicht die Menschen, die gut gespielt haben, nein, es waren die Schuhe, die gespielt haben.
Und angeblich auch das Doping, sagt man bis jetzt immer noch. Genau, und das war irgendwie so. Also wirklich eine unfassbare, interessante Geschichte. Das ist, wundert mich tatsächlich, das meine ich im Ernst, dass das irgendwie noch kein Hollywood-Film war. Weil diese Story gibt so viel her, ja, dass du irgendwie, keine Ahnung, Tom Hanks spielt, Adi, Dassler. So, das wundert mich tatsächlich so ein wenig.
Das stimmt, ja.
Das so, ja, also Nancy Adolf, ich kenne übrigens einen Adolf. Also ich kenne einen Adolf.
Wie alt ist der?
Ja, der ist schon, geht schon auf die 80 zu. Eigentlich ein sehr netter Mann, aber jedes Mal, wenn ich ihn mit anspreche, wir sind per Du, wenn ich sage, ey Adolf, alles gut bei dir, dann denke ich mir, naja, seine Eltern haben bestimmt auch was anderes im Sinn, als sie ihm diesen Namen verliehen haben. Also ein kleiner Vaterbeigeschmack ist da schon immer.
Und es war damals irgendwie so ein Inname wie jetzt Leo, wie jetzt? Oder keine Ost. Ahnung.
Ost. Amen.
Amen. Welche drei Alben würdest du in den Corona-Bunker mitnehmen?
Oh, also es geht jetzt wirklich nur einen Bunker in der Corona-Zeit, ne?
Ja, in der Corona-Zeit, aber du musst...
Das ist nicht meine Lieblingsmusik, sondern das, was ich gerade
höre. Ja, das geht darum, dass du...
Mich also ich glaube, bei Laune
ich,
hält.
Ich bin ja nicht West, aber ich würde die Frage so interpretieren, dass ich sagen würde, du musst dich darauf gefasst machen, dass die Corona-Zeit ungefähr 3 Jahre dauert und du bist für 3 Jahre in diesem Bunker eingeschlossen. Hast genug Klopapier und Nudeln, aber hast nur einen CD-Player, ja? Spotify funktioniert natürlich nicht, weil du kein Netzempfang hast unten im Bunker, die Elon Musk Satelliten haben natürlich auch keinen Empfang, oder du hast keinen Empfang, keinen Draht zu den Satelliten. Also brauchst du irgendwie gute Musik und darfst aber nur 3 Alben mitnehmen, weil ansonsten der Bunker zu schwer wird und zusammenbricht.
Ja, ja, ja.
Wir können es jetzt machen, wir tauschen. Also du machst 1, 1, 2, 2, 3, 3, okay? Fang an.
Ich verstehe zwar nicht 1, 1, 2, 2, 2, 3, aber ich fange mal an und dann wir wechseln uns ab, habe ich so verstanden.
Oh.
Ne? Mega geil. Und ich muss auch sagen, das, was ich nenne, oder ich sag's mal so, mein Musikgeschmack hat sich seit der Corona-Krise massiv geändert. Und deswegen freue ich mich auch besonders auf Songwriting morgen. Es wird im Prinzip wird's kein Schlagzeug mehr bei uns geben. Ja. Also wir werden einfach auf Dancebeats setzen.
Ja.
Und auf gute Laune. Und deswegen, ich kenne mich bei der Scooter-Biografie jetzt nicht so gut aus. Ich würde einfach, es gibt vielleicht ein Best-of-Album von Scooter, das würde ich als erstes nehmen. Also Best-of-Scooter.
Best-of-Scooter, sehr gute Idee. Wirklich sehr gute Idee, weil man weiß ja nicht, was einen erwartet, ja. Vielleicht gibt es was zu feiern, ja. Vielleicht gibt es gerade genügend Alkohol.
Ich kann auch nicht mehr ohne.
Du machst Kartoffelschnaps, ja, das Zeug ballert ordentlich rein, du spitzt die Desinfektionsmittel und plötzlich gehst du aber aufs Scooter. Wer weiß das schon? Finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. Ich würde tatsächlich in dieser Kerbe schlagen, genauso, und würde Micky Krause mitnehmen. Und zwar, aber es gibt ein Album, das sticht schon, Micky Krause hat sowieso eine sehr beeindruckende Diskografie, aber es gibt ein Album, das sticht so ein bisschen hervor, und das ist natürlich die Entscheidung auf Mallorca oder auf Mallorca. Micky Krause, Entscheidung auf Mallorca, mit all den großen Hits, ja. Orange streckt die Müllabfuhr,
Finger ist das alles auf diesem Album?
Weiß ich nicht, sag ich mal. Finger im Po, Mexiko.
Das ist ein großartiger Albumtitel noch.
Entscheidung auf Mallorca ist Wahnsinn. Finger im Po, Mexiko, du bist zu blöd, um aus dem Busch zu winken. All die großen Micky Krause Hits müssen auf jeden Fall den Weg in den Bunker finden.
Auch eine sehr gute Wahl, weil... Genau, da geht es einfach um, es ist ein Bunker, es geht einfach um gute Laune.
Es ist ein Partybunker, es ist ein reiner Partybunker. Das wollte ich nur ganz kurz noch sagen, das muss ich unbedingt.
Partybunker.
Ja, apropos Partybunker, ich glaube, wenn die Zeit ja sich weiterhin so entwickelt und wir dürfen keine Hotels, ja, keine Gigs mehr spielen, dann glaube ich, dass wie, so ähnlich wie in der Prohibition damals in Amerika, als der Alkohol verboten war, zumindest in Großstädten, so illegale Clubs, Diskotheken, Konzertsäle aufmachen. Da kommst du nur rein, wenn du irgendwie jemanden kennst, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Und da brauchst du aber immer noch irgendwie einen positiven Corona-Test und ein geheimes Klopfzeichen. Und erst dann geht die Tür auf, ja, die ist natürlich 6-fach gesichert. Und dann darfst du rein, darfst du die ganze Nacht die Sau rauslassen, ein paar geile Musik und kannst tanzen.
Total.
Das wird die neue Droge. Musik, Live-Musik oder Tanzen in jeglicher Form wird die neue Droge.
total naheliegend. Und wenn du Corona hast, kannst du natürlich mit Geld nachhelfen, kommst du dann auch mit Geld rein. Kein
Ganz
Ding.
Klar.
Und jetzt, was mir echt spontan einfällt, ist, so wie die CD ausstirbt, sterben durch diese illegalen Partys dann vielleicht auch die Bands aus? Wird es dann nur noch DJ
geben? Es wird nur noch, nee.
Weil Bands in kleinen Clubs spielen zu lassen, ist ja im Prinzip immer ein Draufzahlgeschäft. Für die Band und für den Clubbesitzer.
Ja, außer du spielst du bist die Geigenspielerin von Samba Dusari, dann machst du Kohle, ansonsten nicht.
Genau. Und das sozusagen, weil jetzt geht es irgendwie um Substanzielle und um Effizienz. Wie kannst du effektiv Party machen? Das kannst du einfach mit einem DJ und auf keinen Fall mit einer Band. Vor allem, wenn man irgendwie vielleicht den Club ganz schnell verlassen muss, bis ich mit meinem Schlagzeug irgendwie
versuch wegzurennen. Bassdrum am Rücken weg.
Genau.
Ja, das stimmt.
Und wird sozusagen mit der CD auch die Rockband aussterben?
Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich glaube sogar, dass schlechte aggressive Rockmusik auf jeden Fall überleben.
Also unsere Zukunft ist gesichert.
Unsere Zukunft ist auf jeden Alles Fall gesichert. Klar. Dann gibt's ein Shirt.
Dann gehe ich zu meiner zweiten CD, ja, die nämlich auch sehr viel mit Dance zu tun hat, aber vielleicht ein bisschen raffiniertere Texte als Scooter hat. Deichkind. Wieso, weshalb, warum? Ein Album, das wir vor 3 Jahren wahnsinnig abgefeiert haben. Und eins meiner 17 Kinder hört den schon seit Wochen, den ganzen Tag von früh bis spät.
Deichkind. Das war das Kleinste.
Das kleinste Kind natürlich. Aber es singen auch alle inzwischen mit. Und obwohl ich Deichkind wirklich liebe, ich kann es nicht mehr hören.
Sehr gute Wahl, ja.
Und was die so irgendwie so an Perlen, an versteckten Perlen noch so irgendwie, oder was in meiner Wohnung an versteckten Perlen da jetzt gerade noch zutage getragen wird, getragen wird?
Man sagt, hier in dem Podcast sagt man auf jeden Fall getragen
wird. Mega geil. Das ist schon geil. So, hier, hört ihr die Signale, die Saufsignale. Wahnsinn. Ein Hoch auf die Internationale und so weiter. Unbedingt reinhören. Nehmt euch mal einen Tag Zeit und hört einfach die ganze Deichkind-Diskografie.
Genau diesen Song machen.
Die ganze Deichkind-Diskografie durch. Das macht wirklich Spaß.
Ja. Genau. Mein Platz Nummer 2 ist gar nicht so geil wie deiner, aber ich denke mir halt Folgendes: Man wird in diesem Bunker gezwungen sein, musikalisch auch auf verschiedene Stimmungsebenen zu
Weiß
reagieren.
Nicht.
Auf verschiedene Stimmungen. Ich sage in meinem Bunker schon. Auf verschiedene Stimmungen reagieren zu müssen. Da brauchst du natürlich eine Band und ein Album, das wirklich die komplette Palette ja bietet. Also du willst kuscheln, du willst mitsingen, du willst irgendwie mal kurz einen Joint rauchen, gibst dir irgendwie einen Desinfektionstrip, ja? Du musst...
Von einer Band? Ist das eine Band? Oder, ja. oder kommt das so ein Sampler, so eine Compilation?
Nein, das wäre natürlich sehr billig. Nein, ich würde direkt Beatles die 1 nehmen. Die 1 von den Beatles, da ist wirklich alles so dabei. Du kannst, wie gesagt, was fürs Auge, was für die Träne, ja, was zum Lachen, was zum Schmunzeln, was zum Tanzen, was zum Springen, was Psychedelisches, ja, was zum Kiffen oder wie gesagt für einen guten Trip. Ich würde auf den Klassiker setzen müssen, leider auf die Beatles. Was heißt leider? Ich liebe die Beatles und deswegen nehme ich die Beatles mit.
Okay, sehr schön. Und beim dritten Album, das ist wirklich dann sozusagen der Notnagel, würde ich echt mal ein bisschen in eine andere Stimmung kommen, ja. Das kann vielleicht passieren, also es ist der Notnagel, bin ich auf eine ganz alte, wahnsinnig tolle Scheibe gestolpert, jetzt bei der Autofahrt, bevor du zugestiegen bist. Grobschnitt, der Name Grobschnitt sagt dir wahrscheinlich gar nichts, oder?
Null. Doch, sag mir schon mal, weil du schon mal was erzählt hast.
Echt? Okay. Ja. Das war irgendwie so Krautrocker und die haben eine Platte gemacht, ultra basic, die heißt Solar Music. Und die gibt's jetzt tatsächlich auf Spotify, habe ich gleich entdeckt und gleich den... einen Song angehört, der dauert dann 8 Minuten und ist eigentlich, also Solar Music selbst ist ein Konzeptalbum, es dauert 1 Stunde und haben wir damals immer, wir haben so Schwarztee, eine ganze Packung Schwarztee ultra kurz ziehen lassen, also eine ganze Packung Schwarztee, Entschuldigung, in einer Tasse, ja. Also es hat scheußlich geschmeckt, aber das Tein knallt ja so rein und wirkt total halluzinogen, voll. Und dazu haben wir diese Solar Music von Grobschnitt immer angehört. Das ist unglaublich, was da passiert. Und genau, und da hätte ich jetzt halt auch diesen Bunker und habe vielleicht dann irgendwie auch eben mal so eine Stimmung nach all diesem, so eine After-Hour-Stimmung.
Eine After-Hour-Stimmung
nach Scooter und Deichkind und dann läuft dann die Solar Music.
Ja, das ist wichtig, tatsächlich. Die Abwechslung ist tatsächlich total wichtig. Deswegen würde ich als letztes Album, weil jetzt gibt es was zum Tanzen, zum Pogen eben nicht, zum Tanzen, zum irgendwie Party machen, aber ich habe noch nicht was Hartes mit dabei und würde auf jeden Fall Pantera mitnehmen. Und zwar, weil wir auch auf der Herfahrt jetzt hier, irgendwie kam ich auf den Trichter, Pantera hören zu wollen und habe ja, ein paar Songs ausgepackt und sag mir, dass es nicht geil war. Sag mir, dass es nicht geil war.
Also, ich wäre vielleicht irgendwie ohne dein Bänge neben mir nicht sofort so reingekommen, aber es ist wirklich großartig.
Ja, und
es
deswegen würde ich ein Album, wo man sich so richtig auskotzen kann, wo man aufdrehen kann und einfach nur rumbrüllen kann, so bis die Stimmbänder irgendwie gerötet sind und du kein Wort mehr rausbringst, das Cowboys from Hell Album von Pantera. Amen.
Sehr schön, Amen.
Tja, was soll ich sagen? Menschen wie ihr werden in meiner neuen Religion nur als Gottesopfer geduldet und erreichen eine Lebensdauer von circa 6 Tagen. Wenn ihr also Glück habt, schafft ihr noch 3 bis 4 Podcasts, dann ist der Spuck aber endgültig vorbei und ihr werdet meiner Heiligkeit zum Fraß vorgeworfen. Euch bleibt also nichts weiter, als still und heimlich um Vergebung zu bitten. Amen.
Ja, Amen würde ich eigentlich gerne sagen. Ich glaube, ich mache mich gut als Opfer. Ich glaube, Gott hat an meinem Körper wirklich lang zu beißen. Da kannst du schön Speck machen. Ja, da kannst du klar natürlich ein Kotelett auch mal rausschneiden, aber einen schönen Bauch würde ich sagen. Einen schönen, fettigen Bauch auf den Grill schmeißen. Da wäre ich gut damit. Oder gut dafür. So, lass uns mal schnell irgendwie noch in die Playlist springen, in die beste Playlist der Welt übrigens. Und zwar habe ich 3 Songs, ich mache es aber trotzdem kurz. Pet Shop Boys. Ich bin die letzte Woche 3-mal wirklich, ohne dass ich den Song gehört habe, mit der großartigen, für mich besten Popband aller Zeiten, mit den Pet Shop Boys und dem Song It's a Sin aufgewacht. Und zwar ging es mir so, dass ich teilweise nachts, während ich schlief, kennst du sowas? Dass du nachts schläfst und beim Schlafen einen Song zoomst?
Nee, kannst du nicht.
Nee, kann ich nicht so. Nee. Und mir ging es tatsächlich diese Woche ein paar Mal so und ich möchte diesen Song It's a Sin draufschmeißen. Dann, weil wir Pantera gehört haben, einfach kurz und prägnant Pantera Walk. Einfaches Riff, aber so geil gespielt, wie es keine andere Band spielen könnte auf diesem Planeten. Dann, ich weiß auch nicht warum, aber manchmal kommt man einfach auf Songs, die man ewig lang nicht mehr gehört hat. Ich weiß, wie ihr merkt, schon echt viel in der Vergangenheit unterwegs. Selig, ohne dich, war mir eigentlich sicher, dass wir diesen Song schon auf der Playlist haben, haben wir aber nicht. Aber Selig und diese Nummer ohne dich, die ist in den 90ern geschrieben worden und wird auch irgendwie für ewig bleiben, finde ich. Ist ein unglaublicher Song.
Ist schön.
Das war's.
Ich hau noch 2 Songs von Turbo Negro drauf. Turbo Negro. All My Friends Are Dead und Get It On. Kennst du nicht Turbo Negro?
Ich kenn's vom Namen nicht. Ich weiß, dass es da irgendwie so eine ganz große Community gibt, die mit den Lederjacken immer und diesen Patches rumläuft. Aber ich hab's noch nie so richtig verstanden. Ist es eine Biker-Band oder was ist das?
Du wirst es kennenlernen.
Ja? So, wie hören's die Tage mal an?
Ist total nee. Gerne und ich will dann irgendwie...
Verstehe. Next Woche wird über das Album gesprochen. Ja. Ich wäre eigentlich bereit gewesen. Ich habe mir dein Creator-Album rauf und runter gehört und mit diverse Notizen gemacht. Du kamst mal wieder nicht hinterher. Leute, es hat Spaß gemacht. Passt mir auf mit diesen Desinfektionsmitteln. Macht nicht zu viel. Auf der anderen Seite könnt ihr jetzt eigentlich euch austoben, wie ihr wollt. Denn hurra, hurra, der Impfstoff, der ist da.
Tschüss.
Das war der Hämatom-Beichtstuhl, der freakige Podcast der 4 Himmelsrichtungen. Jeden Dienstag genau hier. Abonniert jetzt den Hämatom-YouTube-Channel, um keine Folge zu verpassen.